Das ist das heilige Wort Gottes. Das ist die Wahrheit, in der Gott sich uns offenbart, wo wir ihn kennenlernen können. Und deswegen studieren wir Vers für Vers durch sein Wort. Das letzte Mal hatte Mose seine heilige, ultimative Gotteserfahrung in seinem Leben, zumindest hier auf dieser Erde. Wir sind in 2. Mose 34. Wir sind bis Vers 10 gekommen, machen in Vers 11 weiter. Wir wissen, unsere ultimative Gotteserfahrung wird in der Ewigkeit kommen. Und Mose hatte auf dem Berg der Verklärung so einen Vorgeschmack darauf, als er dem verherrlichten Jesus begegnet ist, auf den all diese Rituale und Gesetze hinweisen, die Gott durch Mose gegeben hat. Aber Mose hatte schon hier in dieser Erde eine ziemlich coole Beziehung mit Gott. Lass uns nochmal lesen im Kapitel 33, den Vers 11. Da heißt es, der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Das ist ziemlich gut. Mose war ein Freund Gottes. Ein Freund des Schöpfers, ein Freund des Allmächtigen, ein Freund der wunderbarsten Person in diesem Universum. Gibt es irgendwas Größerartigeres? Wenn du dir irgendeinen Freund aussuchen könntest in dieser Welt, wen würdest du dir aussuchen? Den Markus? Der ist schon ziemlich cool, hä? Oder vielleicht den Johnny Depp? Oder Brad Pitt? Oder Angelina Jolie? Oder Angela Merkel? Oder Heidi Klum? Oder Xavier Naidoo? Oder Shakira? Oder Madonna? Oder Lady Gaga? Oder Manuel Neuer? Oder Cristiano Ronaldo? Oder Messi? Sebastian Vettel? Donald Trump? Putin? Obama? Wen würdest du dir aussuchen? Wäre ziemlich cool, manche von diesen Leuten zu kennen, aber niemand ist größer, niemand ist besser als Jesus. Kein Geschöpf kommt ihm gleich. In Johannes 17 heißt es, ihn kennen ist das ewige Leben. Und Gott bietet dir in Jesus Christus seine Freundschaft an. Du kannst in Jesus erleben, das, was Mose erlebt hat hier und noch viel mehr. Du kannst Kommunion, du kannst Gemeinschaft haben mit dem lebendigen Gott. Du kannst ihn hören jeden Tag in sein Wort, in deinem Herzen. Du kannst mit ihm reden und er hört dich und er antwortet. Du kannst eine persönliche Beziehung zu Gott haben, eine Beziehung von Person zu Person in Jesus Christus. Ohne Jesus, der uns unsere Sünden abnimmt, die uns trennen von dem heiligen Gott, bist du ein Feind Gottes. Da bist du ein Rebell, da bist du abstoßend für Gott. Das ist so, wie wenn du in eine Jauchengrube fällst oder hier in die Hundekacke trittst irgendwo. Wenn die Leute ihre Hunde auf dem Gehsteig, auf dem Bürgersteig kacken lassen. Und dann kommst du hier zusammen. Da ist etwas an dir, was die Leute wegrücken lässt von dir, okay? Was die Leute auf Abstand hält. So ist unsere Sünde für Gott. Aber Jesus hat dieses Etwas uns abgenommen. Und wir sind stattdessen begleitet mit der Gerechtigkeit von Jesus Christus, mit seinem heiligen, perfekten Leben im Austausch. Wir sind in ihm, von dem der Vater gesagt hat, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Wohlgefallen gefunden. Kolosser 1, Vers 21 heißt es, und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart, nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er nun versöhnt in seinem Leib. in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen, sofern ihr im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt. Jesus hat zu seinen Jüngern, zu seinen Nachfolgern gesagt, ich nenne euch meine Freunde. Gibt es was Besseres? Gibt es was Großartigeres? Wir sind so beschenkt, wir sind so gesegnet. Also Mose war ein Freund Gottes, der hatte regelmäßig Gemeinschaft, regelmäßig Beziehung mit Gott. Niemand zu seiner Zeit hatte so eine persönliche, vertraute Beziehung mit Gott wie er. Aber dann haben wir letztes Mal gesehen, Mose war nicht zufrieden mit dem Status quo seiner Beziehung mit Gott. Und wir haben letztes Mal gesagt, Gott ist gewillt, uns auf dem Level zu begegnen, wo wir bereit sind, ihm zu begegnen. Wir haben letztes Mal gesagt, dir geschehe nach deinem Herzen. Und Mose hat zu Gott gesagt, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Ich will mehr von dir. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Gott pur. Und Gott hat ihm im Prinzip geantwortet, das kannst du jetzt nicht ertragen, aber ich gebe dir so viel Offenbarung wie nur irgendwie möglich. So viel wie möglich ist. Und dann ist der Herr an ihm vorübergezogen und hat seinen Namen, seinen wunderbaren Charakter vor ihm ausgerufen. Kapitel 34, Verse 6 und 7. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, Jahweh, Jahweh, Gott barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue, der Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen, der Schuld, Vergehen und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft. Das ist also dieser wunderbare Charakter unseres Gottes. Ich bin so froh über seine Geduld mit mir und seine Liebe mit mir und seine Freigebigkeit, seine Gnade, all diese unverdienten Geschenke, mit denen er mich beschenkt. Trotz mir, nicht wegen mir. Nicht wegen dem, was ich verdient habe, sondern wegen dem, was Jesus für mich verdient hat. Dass Gott sich mit mir abgibt, für seinen Heiligen Geist. Familie Gottes hier, die Gemeinde, meine Frau, meine Kinder. Gott ist so viel barmherziger und geduldiger und gnädiger, als Menschen mit mir sind. Ich schätze ihn echt. Und als Mose Gemeinschaft mit diesem wunderbaren Wesen gehabt hat, da hat es was mit ihm getan. Das hat ihn verändert. Das werden wir heute noch sehen. Und dasselbe geschieht mit uns, wenn wir in Gemeinschaft mit ihm leben. Aber lass uns erstmal weiterlesen hier im Vers 11. Kapitel 34, Vers 11. Beachte genau, was ich dir heute gebiete, sagt Gott da. Siehe, ich will vor dir die Amoriter, Kanaaniter, Hethiter, Perisiter, Heviter und Jebusiter vertreiben. Also beachte genau, was ich dir gebiete. Unsere Herzenshaltung Gott gegenüber, unser Gehorsam Gott gegenüber ist wichtig. Ist wichtig, um ihn zu erfahren, um Gemeinschaft mit ihm zu genießen. Es gibt nichts Elenderes als einen Christen, der in irgendeinem faulen Kompromiss lebt, so mit einem zweigeteilten Herzen. Du wirst nie wieder glücklich sein in der Welt. Aber dann auch ständig überführt sein vom Heiligen Geist und schlechtes Gewissen haben. Ist Elend. Ist wie ein Mann oder eine Frau, die eine Affäre neben der Ehe hat. Die wird die Beziehung mit dem Ehepartner nicht genießen können. Wird keine Zuversicht haben in der Beziehung mit ihrem Mann oder mit ihrer Frau. Da ist irgendwie gar nichts in Ordnung. Und so ist es, wenn wir mit geteiltem Herzen leben. Und Gott sagt weiter, sieh, ich will vor dir die Amoriter, Kanaaniter, Hethiter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter vertreiben, diese Völker Kanaans, als Konsequenz für ihren Götzendienst, für ihre Rebellion gegen Gott. Und dann sagt er weiter, nimm dich in Acht, dass du mit den Bewohnern dieses Landes, wenn wir es für uns umlegen wollen, mit den Bewohnern dieser gottlosen Welt, mit ihren gottlosen Einstellungen und ihrem gottlosen Herzen, in das du kommen wirst, keinen Bund schließt, damit sie nicht zur Falle werden in deiner Mitte. Vielmehr sollt ihr ihre Altäre niederreißen, ihre Gedenksteine zertrümmern und ihre Ascherim, diese Götzenstatuen, ausrotten. Ihre Götzenstatuen, die ja verschiedene Aspekte von ihrem gottlosen Lebensstil repräsentiert haben. Also Habsucht und Ruhmsucht und Sexsucht und Selbstsucht und Herrschsucht und Alksucht, was immer für jede Lust gab, so einen Götzen, der dementsprechend angebetet wurde. Vielmehr sollt ihr ihre Altäre niederreißen, ihre Gedenksteine zertrümmern und ihre Ascherim ausrotten. Den Pornokanal, den Materialismus, die Geldgier, den Schönheitswahn, Einkaufssucht, Lieder, Filme mit perversen Inhalten, losen Beziehungen, in denen diese Welt lebt, ausbeutende Geschäftspraktiken, Rachsucht, Lügereien, Betrügereien, Ausländerhass, was immer es ist, wie diese Welt halt so deckt, dieses gottlose Weltsystem so anders tickt als Gott und sein Wort. Rott diese Dinge aus deinem Leben, die nicht zu ihm passen. Denn du darfst dich vor keinem anderen Gott anbetend niederwerfen, denn der Herr, dessen Name eifersüchtig ist, ist ein eifersüchtiger Gott. Gott liebt dich leidenschaftlich und er will dich für sich selbst allein haben. Er will dich nicht teilen. Genauso wie du nicht deinen Mann oder deine Frau oder deine Freundin oder deinen Freund mit irgendeinem anderen Kerl oder irgendeinem anderen Mädel teilen willst. Das ist normal. Genauso will Gott nicht, dass du für irgendjemanden anderen oder irgendwas etwas anderes lebst als ihn. Er will deine Nummer 1 sein und deine Nummer 2 und deine Nummer 3 und dann kommt lange gar nichts. Matthäus 10, Vers 37, Jesus hat gesagt, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer sein Kreuz nicht aufnimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Du kannst kein Nachfolger Jesu sein, wenn du irgendjemanden oder irgendetwas mehr liebst als ihn. Das ist unmöglich. Wenn du irgendwas anderes mehr liebst als ihm oder jemand anderen mehr liebst als ihn, dann wirst du ein Jünger von diesem anderen sein. Jesus sagt zum Beispiel über den Materialismus, über die Geldliebe in Matthäus 6, niemand kann zwei Herren dienen. Das ist unmöglich. Unser Herz ist nicht groß genug dafür. Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder er wird einem anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Das geht nicht. Entweder wirst du für Gott leben oder für Geld und Reichtum leben. Und wenn du für Gott lebst, dann kann er dir Reichtum anvertrauen. Ich habe erst unlängst einen Geschäftsmann getroffen, der Geld verdienen will, um ins Reich Gottes zu investieren. Und Gott segnet das. Aber wenn du ein Materialist bist, wirst du nicht wirklich für Gott leben. Denn spätestens, wenn er zu dir sagt, wie zu dem reichen Jüngling, geh hin und verkauf alles und gib das Geld den Armen. Und er sagt es nicht jedem, aber dem Jüngling hat er das gesagt. Aber spätestens, wenn das Gott zu dir sagen würde und du bist Materialist, würdest du sagen, nein, weil du von deiner Habsucht beherrscht bist. Also ist noch Platz in unserem Herzen für einen Herrn. Und die große Frage ist natürlich, frag dich heute ehrlich, wer ist dieser Herr? Für wen oder für was lebst du wirklich ehrlich? Wer ist dir wichtig? An wen oder was denkst du vor allem? Wofür bringst du Opfer? Worin investierst du deine Energie, deine Zeit, deine Gaben, dein Geld? Wer darf in dein Leben sprechen? Wer darf dein Leben dirigieren? Wer ist die Nummer eins? Das ist dein Gott. In Jakobus 4, Vers 8 schreibt uns Jakobus, naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Das ist der Schlüssel zur Gotteserfahrung. Naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Weil da heißt es, säubert die Hände ihr Sünder und reinigt die Herzen ihr Wankelmütigen oder ihr Doppelherzigen. Vers 15 weiter, er ist ein eifersüchtiger Gott, dass du ja keinen Bund mit den Bewohnern des Landes schließt. Denn dann könnte man dich einladen und du könntest, wenn sie ihren Göttern nachhuren und ihren Göttern opfern, von ihnen Schlachtopfern essen. Und du könntest von ihren Töchtern für deine Söhne Frauen nehmen und wenn dann ihre Töchter ihren Göttern nachhuren, könnten sie deine Söhne dazu verführen, ihren Göttern nachzuhuren. Genau das ist passiert in der Geschichte. Und viele der Götter haben sie, waren Fruchtbarkeitsgötter und haben sie dementsprechend pervers angebetet mit Tempelprostituierten und so weiter und so fort. Gegossene Götter sollst du dir nicht machen. Gott nennt uns Heilige. Und eine Bedeutung davon ist, wir sind Abgesonderte. Abgesondert für ihn allein. Die heiligen Geräte im Tempel waren abgesondert für den Gebrauch von Gott allein und sonst gar nichts. Und das ist, was wir sind. Wir sind Abgesonderte für Gott. Absonderung ist ja nicht nur was von etwas, sondern vor allem zu etwas oder zu jemandem. Also wir sondern uns nicht nur ab, weil Sünde so schlecht ist und Zerstörung und Tod beinhaltet, sondern wir sondern uns ab, vor allem weil Gott so gut ist. Paulus schreibt in Philipper 3, Vers 8, ich halte alles für Verlust um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Jesu Christi meines Herrn willen. Das war der Merkvers für die Kinder letzte Woche. In Matthäus 10, Vers 39 hat Jesus gesagt, wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Eigenwilligkeit, Selbstverwirklichung, Egoismus, das ist eine Loser-Philosophie. Das macht unser Leben miserabel. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und dann sagt Jesus weiter, und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Ein heiliges Leben, abgesondert für ihn, ist ein heiles Leben. Das steckt schon in diesem Wort drin. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, dass sie Leben haben und es im Überfluss haben. Das ist sein Herz. Leben im Überfluss. Kein einfaches Leben, kein schmerzfreies Leben, das hat er uns nicht versprochen. Aber ein glückliches Leben, denke ich, ein lebenswertes, sinnvolles, heiles, ewiges Leben, das hat Jesus uns gebracht. Jakobus schreibt in Kapitel 4 seines Briefes, im Vers 4, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Wir sind in der Welt, aber wir sind nicht von der Welt. Wir gehören Gott. Und wir können und wir sollen uns nicht abschotten, dass wir alle ins Kloster gehen und die Welt da draußen verloren gehen lassen. Aber wir wollen mit der richtigen Einstellung, mit der richtigen Ausrichtung in dieser Welt leben. Jesus hat gesagt, wir sind das Licht der Welt. Oder besser gesagt, Jesus in uns vielleicht, er ist das Licht der Welt. Und es ist okay, wenn das Boot im Wasser ist. Ein Problem ist, wenn das Wasser ins Boot kommt. Dann gehen wir unter. Also wir wollen geisterfüllt sein und nicht welterfüllt sein, nicht lustgesteuert sein. 1. Korinther 6, Vers 19. Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Und das sagt er im Kontext von Unzucht. Sexualtrieb ist ja einer unserer starken Triebe. Und der Kontext von dem, was Gott hier sagt, ist das Verlangen und die Versuchung, diesen Trieb außerhalb von Gottes heiligen Rahmen, nämlich der Ehe zwischen einem Mann und einer Frau, auszuleben. Aber so viele leben doch so in unserem Land. Das ist doch normal. Nein, nicht für Kinder Gottes, nicht für Jünger Jesu. Wir sind nicht alle. Kannst deinen Kindern sagen, wenn sie sagen, aber alle machen es. Wir sind nicht alle. Wir sind Heilige. Wir sind Abgesonderte. Wir gehören nicht uns selbst, wir gehören ihm. Wir sind anders, deswegen leben wir auch anders. Im 1. Korinther 7 gibt Paulus ein weiteres Beispiel. Vers 23, da schreibt er, ihr seid um einen Preis erkauft, werdet nicht Sklaven von Menschen. Menschenfurcht, Positionen, Traditionen, auch das ist so ein starker Motivator. Und wir wollen vor allem Ehrfurcht haben vor Gott und für ihn leben, um ihm zu gefallen und nicht um Menschen zu gefallen oder um irgendeinen Karriereschritt zu machen oder irgend sowas. Menschenfurcht kann eine Falle sein in unserem Leben. Also Gott hat sein Volk immer schon zur Absonderung berufen. Er will uns für sich haben. Er will, dass wir unser Denken erneuern. Er will, dass wir so denken und so leben wie er. Also, dass du ja keinen Bund mit den Bewohnern des Landes schließt, denn dann könnte man dich einladen und du könntest, wenn sie ihren Göttern nachhuren und ihren Göttern opfern, von ihren Schlachtopfern essen. Und dann als konkretes Beispiel, was sie nicht tun sollen, was wir nicht tun sollen, im Vers 16, sie sollen keinen Heiden heiraten, keine Heidin heiraten, nicht den Ehebund eingehen. Das wird im Neuen Testament für uns wiederholt. Im 1. Korinther 7 steht, du bist frei zu heiraten, wen du willst, nur im Herrn soll es geschehen. Das heißt, dass du jemanden heiratest, der auch in dem Bund ist mit Gott. Jemanden, der Jesus lieb hat, der Jesus kompromisslos nachfolgen will mit seinem ganzen Herzen. Alle anderen kannst du gleich von deiner Liste streichen, wenn du noch nicht verheiratet bist. Im Neuen Testament wird das Gebot folgendermaßen wiederholt im 2. Korinther 6, Vers 14. Da steht, geht nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen. Denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Gar keine, ne? Entweder es ist Licht oder es ist finster. Und welche Übereinstimmung Christus mit Belial, mit dem Teufel? Oder welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Oder welchen Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt Unreines nicht an. Und ich werde euch annehmen und ich werde euch Vater sein und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Also lasst euch nicht mit Menschen, die Jesus nicht lieb haben, zusammenspannen. Oder besser gesagt, spannt euch selbst nicht zusammen. Das heißt nicht, dass wir nicht christliche Freunde haben dürfen, dass wir nicht Umgang mit Nicht-Christen haben wollen. Wie sonst kann man Licht sein in dieser Welt? Das ist völlig okay, aber wir wollen uns nicht in einer Art und Weise zusammenspannen lassen mit ungläubigen Menschen, sodass sie Einfluss auf uns ausüben können, dass sie uns von Gott weglenken können, dass sie uns in Kompromisse, in Sünde reinführen können. Wir wollen immer frei sein, nein zu sagen. Hinein, da mache ich nicht mit. Ich gehe in eine andere Richtung. Bye, bye und tschüss. Geht nicht unter ein Joch. Ein Joch war ja so ein Holz- oder Metallbalken, mit dem zwei Tiere zusammengespannt wurden. Und dann waren diese Tiere einander ausgeliefert. Sie mussten in die gleiche Richtung gehen. Und das ist das Bild. Wir wollen nicht mit Ungläubigen uns in so eine Beziehung begeben. Das kann eine Geschäftsbeziehung sein, wo du finanziell gebunden bist oder rechtlich gebunden bist, mit deinem Kompagnon mitzulaufen, selbst wenn der in eine völlig falsche Richtung geht. Oder es kann eben die Ehe sein, aus der ein Christ nicht aussteigen kann. Und zum Beispiel, wenn dein Partner mit der Kindererziehung in eine ganz andere Richtung gehen will, als du das willst und Gottes Worte sagst, dann hast du ein tierisches Problem. Oder von mir aus, wenn er im Familienunternehmen krumme Dinge drehen will, dann bist du in demselben Joch, dann haftest du mit, dann bist du mit drin. Also wenn du noch nicht verheiratet bist, hör auf Gott. Er sagt es, was er hier sagt, weil er es gut mit dir meint. Tu dir so ein Drama nicht an. Also die konkrete Anwendung hier in unserem Text ist für Singles. Ihr Singles, Finger weg von Mädels oder Jungs, die nicht ganz klar Jesus nachfolgen, mit ganzem Herzen. Heiratet sie nicht, verlobt euch nicht mit ihnen, denkt nicht, ah, der wird sich ändern. Nee, du kriegst genau das, was du siehst, jetzt. Geht nicht mit ihnen. Das Ziel für uns ist ja immer die Ehe. Also wir spielen ja nicht nur irgendwie rum mit anderen Leuten. Und hey, der Grund für dieses Gebot ist, im Vers 12 haben wir gesehen, damit sie dir nicht zur Falle werden. Und manchmal kommen die Fallen in ganz schönen und süßen Verpackungen. Teufel ist ja auch nicht blöd. Vers 15 heißt es, dass du ja keinen Bund mit den Bewohnern des Landes schließt, denn dann könnte man dich einladen und du könntest, wenn sie ihren Göttern nachhuren und opfern, damit machen. Und du könntest von ihren Töchtern für deine Söhne nehmen und umgekehrt. Und dann können sie deine Söhne dazu verführen, ihren Göttern nachzuhuren. Ich habe mehr junge Männer, junge Frauen von Jesus abfallen sehen, wegen einem hübschen Mädel, wegen einem netten Jungen, als wegen irgendwas anderem. Und es ist nicht, dass die alle Satanisten sind, aber viele sind Materialisten heute, manche sogar religiöse, aber völlig uneffektiv fürs Reich Gottes. Leben genauso wie alle anderen in der Welt. Und genau das ist der Punkt. Naja, aber der ist ja kein Heide, der ist ja getauft, der geht ja auch zu Weihnachten in die Kirche. Und nee, hey, liebt er Jesus? Ist Jesus sein Leben? Ist Jesus sein Herr und Gott oder ihr Herr und Gott? Oh, aber ich kenne Leute, die haben sich mit einem ungläubigen Partner eingelassen und dann hat der sich bekehrt. Und ja, die kenne ich auch. Aber die sind nicht das richtige Vorbild, nicht das Modell. Schlicht und einfach Gottes Gnade, trotz ihrem Ungehorsam. Aber ich denke, ich kann auch sagen, für einen, bei dem es gut geht, sind 100 andere, bei dem es nicht gut geht. Und die zahlen dann einen wirklich hohen Preis. Unterhaltet euch mit irgendeinem von unseren Geschwistern, die mit einem ungläubigen Partner verheiratet sind. Meistens, weil sie sich erst nachher bekehrt haben, nach der Hochzeit. Und dann sagt Gott, dann sollen wir bei ihnen bleiben. Unterhaltet euch mal. Gott möchte uns bewahren davor. Es ist eigentlich ganz einfach. Hier, Markus, komm mal her. Stell dich mal da drauf. So, du bist der gläubige, fesche junge Mann. Und ich bin in dem Fall jetzt die ungläubige, hübsche junge Frau. Und du versuchst mich hochzuziehen und ich versuche dich runterzuziehen. Was ist einfacher? Danke, Markus. Genau, das ist der Punkt. Leute, es ist einfacher, jemanden runterzuziehen, als jemanden hochzuziehen. Und wenn du ganz blind bist, kannst du es beobachten. Es stimmt. Also es ist eigentlich ganz einfach. Wer ist dein Gott? Dann hör auf ihn. Punkt. Er ist dein Papa, der dich lieb hat, der es gut mit dir meint, der dich beschützen will. Seht ihr, es steht hier, sie könnten dich verführen, ihren Göttern nachzuhuren. Geh null Risiko ein. Das ist der Punkt hier. Es geht um dich, es geht um dein Leben. Es geht um Gott, es geht um sein Reich, es geht um seine Ehre. Wenn du im Wettlauf laufen willst, dann hängst du nicht eine große Eisenkugel auf dein Bein. Das macht keinen Sinn. Und du willst nicht eines Tages zurückschauen auf dein Leben mit Bedauern und nur denken, oh Mann, ich habe mein Leben verschwendet. Es wäre so viel mehr drin gewesen. Du hast nur ein Leben. Und deine Partnerwahl ist die wichtigste nach deiner Bekehrung zu Jesus, nach der Wahl deines Gottes. Also hör auf Gott. Du gehörst ihm. Vertraue ihm. Gehorche ihm. Es wird gut sein. Lass uns weiterlesen hier. Da sehen wir, wie unterschiedlich das Leben von Gottes Volk war im Gegensatz zu den Heiden. Kurze Aufzählung von Dingen hier, die wir eigentlich schon besprochen haben. Wir werden hier nicht viele Worte machen. Das Fest der ungesäuerten Brote sollst du halten, Vers 18. 7 Tage sollst du ungesäuertes Brot essen, wie ich dir geboten habe, zur festgesetzten Zeit des Monats Abib, denn im Monat Abib bist du aus Ägypten ausgezogen. Feiere deine Erlösung. Die Israeliten haben besondere Feste gefeiert, die Heiden nicht gefeiert haben. Alles, was zuerst den Mutterschoß durchbricht, gehört mir. Auch all dein männliches Vieh, die Erstgeburt von Rind und Schaf, wurde Gott geopfert. Die Erstgeburt vom Esel aber sollst du mit einem Schaf auslösen, also austauschen. Wenn du sie jedoch nicht auslösen willst, dann brich ihr das Genick. Alle Erstgeburt deiner Söhne sollst du auslösen. Die wurden natürlich nicht geopfert. Und man soll nicht mit leeren Händen vor meinem Angesicht erscheinen. Also Hingabe an Gott. Opfer bringen für Gott und für sein Reich. Und dann haben wir schon gelesen, man soll nicht mit leeren Händen vor meinem Angesicht erscheinen. Hey, deine finanziellen Prioritäten sind ganz anders als die, hoffentlich, als die von den Menschen, die einfach in der Welt leben. Und an dem Punkt wirst du garantiert ein Problem haben mit einem Partner, der Jesus nicht nachfolgen will. Vers 21, 6 Tage sollst du arbeiten, aber am 7. Tag sollst du ruhen. Also der Lebensrhythmus ist anders. Jemand, der Jesus nicht folgt, wird entweder 6 Tage nicht arbeiten wollen, fauler Sack sein, oder halt ein Workaholic, nicht ruhen wollen. Und wir wissen, vor allem spricht es von unserer geistlichen Ruhe in Jesus. Ohne Jesus wird er oder sie irgendwie in einem religiösen Hamsterrad drin sein. Auch in der Zeit des Pflügens und in der Ernte sollst du ruhen. Auch das Wochenfest, das Fest der Erstlinge der Weizenernte sollst du feiern. Ferner das Fest des Einsammelns und die Wende des Jahres. Dreimal im Jahr soll alles bei dir, was männlich ist, vor dem Angesicht des Herrn, Herrn des Gottes Israels, erscheinen. Also Gottesdienstbesuch, Freizeiten. Denn ich werde die Nationen vor dir austreiben und deine Grenze erweitern, und niemand wird dein Land begehren, wenn du dreimal im Jahr hinaufziehst, um vor dem Angesicht des Herrn deines Gottes zu erscheinen. Vers 25. Du sollst das Blut meines Schlachtopfers nicht zusammen mit Gesäuerten darbringen, und das Schlachtopfer des Passafestes darf nicht über Nacht bleiben bis zum nächsten Morgen. Also beim Passafest haben sie an die Eile des Auszugs gedacht. Da war keine Zeit für durchsauerten Teig. Also die Israeliten hatten so ihre Besonderheiten in ihrem Leben. Das erste der Erstlinge deines Landes sollst du in das Haus des Herrn, deines Gottes, bringen. Hey, was, du willst den Zehnten, 10% von unserem Einkommen in die Gemeinde tragen? Was? Mein Schwiegervater hat gesagt, das wäre ein Scheidungsgrund, wenn meine Schwiegermama Geld in die Gemeinde trägt. Das ist die Realität, Leute. Du sollst ein Böckchen nicht in der Milch seiner Mutter kochen. Haben wir schon besprochen. Geht hier um heidnische Praktiken. Wie, was, du willst nicht mitmachen? Hey, alle tun das doch. Ja, wir schwimmen oft gegen den Strom unserer postchristlichen Gesellschaft und Kultur als Nachfolger Jesu. Und der Herr sprach zu Mose: Schreibe dir diese Worte auf, denn nach diesen Worten schließe ich mit dir und mit Israel einen Bund. Und Mose blieb 40 Tage und 40 Nächte dort beim Herrn. Brot aß er nicht und Wasser trank er nicht. Und er schrieb auf die Tafeln die Worte des Bundes, die 10 Gebote. Es geschah aber, als Mose vom Berg Sinai herabstieg und die beiden Tafeln des Zeugnisses waren in Moses Hand, als er vom Berg herabstieg, da wusste Mose nicht, dass die Haut seines Gesichtes strahlend geworden war, als er mit ihm geredet hatte. Er hat Zeit mit Gott verbracht, er hat Gemeinschaft mit Gott gehabt und das hat was mit ihm getan, das hat ihn verändert. Und so ist es auch mit uns. Leute, es gibt kein 10-Punkte-Programm, wir Jesus ähnlich werden können. Kein 10-Punkte-Programm für unsere Heiligung. Es gibt ein 1-Punkte-Programm, ein 1-Personen-Programm und das ist Jesus. Häng mit Jesus ab, verbring Zeit mit Jesus, schau auf Jesus und er wird dich zum Strahlen bringen. Er wird abfärben. Es geht nicht anders. Wir können es nicht aus uns selbst produzieren, egal wie sehr wir uns anstrengen, wir haben es nicht in uns. Er ist der Ich Bin, wir sind die Ich Bin's nicht. Wir sind wie der Mond. Wir haben kein Licht in uns selbst. Aber wir können die Sonne Jesus reflektieren, wenn wir uns von ihm anstrahlen lassen. Christus in uns ist die Hoffnung der Herrlichkeit, schreibt uns Paulus im Kolosserbrief. Also verbring Zeit mit ihm, in seinem Wort, im Gespräch mit ihm. Und er wird dich zum Strahlen bringen. Und manchmal wird uns das gar nicht auffallen, so wie es dem Moses selbst auch gar nicht aufgefallen ist. Aber anderen wird es auffallen, werden wir gleich sehen. Wort aus dem Frieden, in den gleichen Umständen, wo andere die totale Panik kriegen. Friede, der das Verstehen übersteigt. Du hast Barmherzigkeit mit anderen, die nicht natürlich sind für uns. Ich meine, mal ganz ehrlich, aus mir selbst bin ich ein Egoist, da habe ich wenig Barmherzigkeit für andere. Aber der Geist Gottes verändert uns. Wir bekommen eine Freigebigkeit, die nicht normal ist in dieser Welt. Ganz andere Prioritäten. Wir erneuern unser Denken in seinem Wort und für uns scheint es normal. Aber andere beobachten das und für sie ist es total ungewöhnlich und außergewöhnlich. Und manchmal sagen das Leute zu mir, hey, du strahlst. Und Meistens, wenn ich mich überhaupt nicht danach fühle, ich sage, war wirklich, mir fällt das gar nicht auf. Es muss Jesus sein in mir und in dir. Wir selbst stinken. Er strahlt, das ist der Unterschied. Deswegen brauchen wir ihn in unserem Leben. Vers 30, und Aaron und alle Söhne Israel sahen Mose an, und siehe, die Haut seines Gesichtes strahlte, und sie fürchteten sich, zu ihm heranzutreten. Mose jedoch rief ihnen zu, und Aaron und alle Fürsten in der Gemeinde wandten sich ihm zu, und Mose redete zu ihnen. Danach aber traten alle Söhne Israel heran, und er gebot ihnen alles, was der Herr auf dem Berg Sinai zu ihm geredet hatte. Und als Mose aufgehört hatte, mit ihnen zu reden, legte er eine Decke auf sein Gesicht. So oft aber Mose vor dem Herrn hineinging, um mit ihm zu reden, legte er die Decke ab, bis er hinausging. Dann ging er hinaus, um zu den Söhnen Israel zu reden, was ihm aufgetragen war. Da sahen die Söhne Israel Moses Gesicht, dass die Haut von Moses Gesicht strahlte. Dann legte Mose die Decke wieder auf sein Gesicht, bis er hineinging, um mit ihm zu reden. Wir wissen nicht, warum er die Decke auf sein Gesicht gelegt hat. Vielleicht wollte er nicht auffallen. Wir wissen, Mose war der demütigste Mann der Welt. Wir wissen es, weil er es uns selbst gesagt hat. Der Heilige Geist durch ihn. Vielleicht war es ihm peinlich, dass der Strahlen nachgelassen hat. Und der Strahlen hat nachgelassen, bis er wieder hineingegangen ist in Gottes Gegenwart. Und auch wir brauchen immer wieder eine Auffrischung. Deshalb sind wir hier zusammen. 2. Korinther 3 gebraucht Paulus dieses Bild von der Decke auf dem Gesicht von Mose als Bild für den alten Bund und für die Verstocktheit der Juden zur Zeit von Paulus. Er schreibt uns da, was Jesus uns gebracht hat, ist viel herrlicher als das, was das Gesetz uns gebracht hat. Heiligen Geist und die Gerechtigkeit von Gott statt Verdammnis, Beständigkeit statt Unbeständigkeit. 2. Korinther 3, Vers 11, wenn das Vergehende in Herrlichkeit war, wie viel mehr besteht das Bleibende in Herrlichkeit? Da wir nun eine solche Hoffnung haben, so gehen wir mit großer Freimütigkeit vor. Und tu nicht wie Mose, der eine Decke über sein Angesicht legte, damit die Söhne Israel nicht auf das Ende des Vergehenden blicken sollten. Und dann sagt er weiter, wenn die Juden seiner Zeit die Bücher Mose gelesen haben, dann war es wie eine Decke vor ihrem Angesicht. Sie konnten nicht verstehen, was sie gelesen haben. Sie konnten Jesus nicht sehen im Alten Testament. Aber er schreibt dann weiter, wenn sie sich zu ihm bekehren, dann wird diese Decke weggenommen. Und sie sehen klar wie wir. Der Heilige Geist führt uns in die Wahrheit und der Heilige Geist verändert uns von innen heraus, während wir Jesus betrachten in seinem Wort. 2. Korinther 3, Vers 18. Wir aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es von dem Herrn, dem Geist, geschieht. Das ist das Heiligungsprogramm. Nicht Gesetzlichkeit, nicht krampfhafte Anstrengung. Einfach Jesus betrachten. Und sein Geist verändert uns von innen heraus. Also die Hausaufgabe heute ist ein einziger Punkt. Betrachte Jesus. Schau auf ihn. Verbring Zeit mit ihm, seinem Wort. Lass dich anstrahlen. Lass dich von ihm anstrahlen. Lass dich von ihm begeistern. Und dann stellen wir unser Licht nicht unter den Scheffel, sondern wir lassen es leuchten vor den Menschen. Und wir folgen Jesus und wir tun das Gute, was Jesus uns aufs Herz legt. Und du gibst und betest für Leute und ermutigst und hilfst und dienst aus seiner Kraft. Du stellst dich ihm zur Verfügung und lässt ihn durch dich leben. Und dann bekommt er die Ehre. Und das ist das christliche Leben. Es ist eigentlich so einfach. Also lebe in Gemeinschaft mit Jesus. Und wenn dir auffällt, dass das Strahlen nachlässt und dein eigenes wieder durchscheint, dann geh zurück in seine Gegenwart. Erheb dein Herz neu zu ihm und lass dich von ihm anstrahlen und dann kannst du ihn wieder reflektieren. Amen. Lass uns beten. Lieber Vater, vielen Dank, dass du dich uns offenbarst, dass du zu uns sprichst. Danke, dass wir in Jesus deine Kinder sein dürfen. Danke, dass wir nicht krampfhaft religiös sein müssen, irgendwie versuchen, uns selbst zu verändern, sondern dass du das tun wirst in uns, während wir einfach nur Gemeinschaft haben. Danke, Jesus, dass du die Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, frei gemacht hast und möglich gemacht hast, dass wir versöhnt sind und Kinder sein dürfen in dir. Und hilf uns, weise zu leben in dieser gottlosen Welt. Hilf uns, richtige Prioritäten zu setzen. Bewahr uns vor falschen Entscheidungen und vor allem vor solchen falschen Jochen, die uns in eine falsche Richtung ziehen, was nicht gute Frucht bringt. Danke, dass du uns so lieb hast, dass du ehrlich und klar zu uns sprichst. Und Vater, wir beten einfach, dass du uns Gnade schenkst, es umzusetzen und auszuleben in unserem Leben. In Jesu Namen. Amen.
Amen.
Der Herr segne euch und der Herr behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch.